Ja, ich freue mich, dass ihr alle noch hier seid. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist schon genannt worden, Alexander Janssen. Ich weiß nicht, ob es viele Jantizens in Sachsen gibt. Zwischen Amsterdam und Hamburg, da gibt es viele davon. Da ist das wie Schmidt und Müller woanders. Meine Vorfahren kommen aus den Niederlanden, kamen während der Reformation zum Glauben an den Herrn Jesus und wurden dann für den Glauben an den Herrn Jesus damals dort in den Niederlanden ertränkt, verbrannt und so weiter. Und deshalb flohen sie immer weiter ostwärts, damals nach Preußen, bis hin nach Ostpreußen, über die heutige Ukraine an die Wolga und nach Zentralasien. Dann kam dort der Kommunismus, da kam die Sowjetunion und dann kamen sie nicht mehr raus. Das ist so die Kurzfassung der letzten 500 Jahre. Ich bin 1981 in Kirgisistan geboren, in Zentralasien. Wer nicht weiß, wo Kirgisistan ist, Afghanistan und China, diese Ecke. Da bin ich geboren. Am Donnerstag vor 29 Jahren, am 10. Juni nach der Wende, durften wir endlich das Land verlassen. Nachdem die Sowjetunion zerfallen war, durften wir wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt lebe ich seit 29 Jahren im Westerwald, fast auf gleicher Höhe wie ihr, nur eben 500 Kilometer westwärts. Ja, da habe ich mich bekehrt im Westerwald. Obwohl ich das Evangelium seit meiner Kindheit kannte, habe ich mich erst im Jugendalter zum Herrn Jesus bekehrt und habe die Schule fertig gemacht, die Ausbildung zum Werkzeugmacher, habe dann geheiratet, wir haben 5 Kinder. Vor 10 Jahren haben wir eine Gemeindegründungsarbeit angefangen im Westerwald und ja, der Herr trägt bis jetzt durch, bin da auch in der Jugendarbeit unter anderem tätig. Vor 8 Jahren kam nochmal so ein Einschnitt in mein Leben, wo ich dann in die Mission vollzeitlich ging, ins Missionswerk Friedensbote, vielleicht für den einen oder den anderen Begriff. Ihr dürft euch gerne dort an der Theke umschauen, was wir so machen. Missionsnachrichten dürft ihr gerne mitnehmen oder auch ein Lesezeichen, um da für uns dann zu beten, wenn ihr das Lesezeichen in die Hände kriegt. Und wenn ihr mehr hören möchtet über unsere Arbeit, dann dürft ihr gerne den Michael Röhlig einladen aus Zwickau, der hier in der Nähe lebt. Der ist oft hier. Für die anderen, wo er nicht oft ist, kann er noch oft hinkommen. Also ihr dürft ihn gerne einladen, dürft auch mich gerne einladen. Ja, heute freue ich mich, dass ich hier sein darf und dass wir dieses Thema haben. Seid standhaft oder ich würde es umformulieren, sei standhaft. Nicht jemand, nicht meine Vorfahren vor 500 Jahren, nicht unser Opa, Oma, oder Theo Lehmann. Es geht heute um dich. Du sollst standhaft sein. Dieser Aufruf, er klingt heute zu euch als Jugend, aber nicht nur zur Jugend, er gilt eigentlich jedem Christen. Dieser Aufruf gilt jedem von uns, dass wir standhaft bleiben sollen. Was heißt standhaft? Wir haben schon gehört, wir sind Salz, wir sind Licht. Gott hat dich in diese Zeit gestellt. Oft denken wir so, ja, ich würde ja gerne vor 500 Jahren leben, so Reformationszeit, ne, da hätten wir auch was bewegt. Einige sagen, ja, ich würde gerne zur Zeit Jesu leben, wäre auch eine gute Sache. Nun, das Interessante ist, wir wollen immer das, wo wir nicht sind. Das ist unser menschliches Problem. Wir werden nie zur Zeit Jesu vor 2000 Jahren leben, auch nicht vor 500 Jahren, sondern wir leben heute, jetzt, hier. Und das ist kein Zufall, sondern Gott hat dich, hat mich, hat uns alle in diese Zeit gestellt und Gott wusste vor Grundlegung der Welt, welche Probleme im Jahr 2020, 21 oder was weiß ich, in dieses Zeitalter kommen werden. Und Gott hat uns in diese Zeit gestellt als Salz und Licht. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir da stehen bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, oder ob wir umkippen, wie so Dominosteine. Ihr kennt das vielleicht, ne? Einer wird angestoßen und die ganze Reihe fällt um. Und heute geht es darum, dass wir standhaft bleiben sollen. Und wenn es darum geht, standhaft, das heißt stehen, das heißt nicht liegend, nicht irgendwie rumgammelnd irgendwo, sondern stehend. Warum? Weil es einen Widersacher Gottes gibt, der will dieses Licht auslöschen. Er will auch das Salz fade machen. Will er? Ist er dazu bemüht? Vielleicht passiert das, indem dann ein Sturm kommt, ja, und eben dieses Salz nass wird. Oder eben vielleicht ist das auch ein Eimer mit irgendwelchem Shitstorm, der über dich ausgekippt wird, damit das Licht ausgeht. Das kann täglich passieren und es ist die Frage, bleiben wir trotzdem stehen? Sind wir trotzdem dieses Licht? Licht ist auch verbunden mit einem Leuchtturm, wir haben das sogar gesungen heute. Wofür dient ein Leuchtturm am Meer? Damit die Schiffe den Weg finden, damit sie nicht zerschellen an den Klippen. Und wenn dieser Leuchtturm nicht mehr leuchtet, dann läuft jedes Schiff auf Grund und wird von den Wellen zerschlagen. Wir haben heute schon von Corrie ten Boom gehört. Da stand eine Lampe im Fenster. Das bedeutete Sicherheit. Heute könnt ihr kommen, heute gibt's hier keine Kontrollen, Durchsuchungen und so weiter. Wir wissen auch, dass es Leute gab, die sie verraten haben. Da stand die Lampe im Fenster und dann kamen Leute und wurden verhaftet, weil man vorher Corrie ten Boom verhaftet hatte. Und die Frage ist, sind wir eine Lampe, sind wir ein Licht, das doch stehen bleibt, egal wie viel Shitstorm über uns kommt, egal welche Wellen über uns kommen, egal wie groß der Sturm ist. Gott kennt diese Stürme und er hat dich in diese Zeit gestellt. Nicht vor 50 Jahren, das waren unsere Eltern, das waren unsere Großeltern. Du lebst auch nicht in 100 Jahren, du lebst heute. Und die Frage stellt sich, wie können wir standhaft sein? Worin sollen wir standhaft sein? Und es ist interessant, wo suchen wir eine Antwort? Es gibt da viel Philosophie und so weiter. Und da gibt es viele verschiedene Mottos und Aufrufe und so weiter. Aber als Christen oder weil wir Christen sind, suchen wir die Antwort im Wort Gottes. Und auch in dieser Frage hat das Wort Gottes höchste Priorität. Und wir haben Gott sei Dank wirklich gute Beispiele in der Bibel. Und Gott sagt zu diesem Thema schon etwas und gab uns auch gute Beispiele und Vorbilder, von denen wir lernen können. Ein solches Vorbild kennt ihr alle aus der Kinderstunde. Ja, das ist Daniel. Oft kennt man so Daniel in der Löwengrube oder so. Nicht viel mehr. Manche kennen ein bisschen mehr. Und Daniel ist ein solches Vorbild. Er war standhaft. Das war ein junger Mann, als die ganze Geschichte begann. Das war nicht ein 90-Jähriger, der jetzt sagte, boah, ich habe jetzt so einen starken Glauben, jetzt kann ich diesen Problemen trotzen. Nein, das Ganze begann irgendwann im Teenie-Alter, im Jugendalter. Auch für ihn war das irgendwie so zum ersten Mal, uff, jetzt kriege ich Druck, jetzt kriege ich Gegenwind. Ja? Und damit wir wirklich standhaft sein können, müssen wir Gottes Plan kennen. Wir müssen Gottes Willen für die Zukunft kennen und wir müssen in der Gegenwart, jetzt heute hier, diesem Willen gehorchen. Und wir haben schon einiges aus dem Petrusbrief heute gehört. Ich lese auch noch ein paar Verse daraus. Ihr dürft gerne 2. Petrus 3, Vers 10 aufschlagen. Und da ist etwas Interessantes gesagt, was uns auch motiviert, warum wir Gottes Zukunftsplan kennen müssen. Wir können nicht standhaft bleiben, wenn wir nicht Gottes Zukunftsplan kennen. Und Petrus schreibt dort in 2. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 10 bis Vers 13, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Die Hoffnung der Gläubigen und ihr heiliger Wandel ist die Überschrift bei mir hier in der Bibel für den nächsten Vers. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner, also nach Gottes Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Ausgangslage. Das ist unter anderem auch Motivation. Warum sollen wir standhaft bleiben? Nun, wir haben heute schon etwas gehört, dass wir nicht hier die Welt transformieren sollen, wollen, müssen. Das bringt nichts. Diese Verse zeigen es ganz klar. Egal wie viel CO2 wir einsparen, diese Erde wird verbrennen. Sagt Gott so, also wird es so sein. Es wird kommen. Und es heißt hier, weil die Himmel und die Erde vergehen werden, deshalb, weil ihr dies wisst, lebt heilig, heiligen Wandel und Gottesfurcht und erwartet und eilt ihm entgegen, eilt diesem Tag entgegen, und wir erwarten neue Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb ist es wichtig, standhaft zu sein, weil wir wissen, der Herr hat schon den letzten Tag dieser Erde vorhergesagt, was geschehen wird. Und das wissend binden wir uns nicht an diese Erde, und das gibt uns Kraft, standhaft zu bleiben in diesen Stürmen, die da kommen. Wie ich schon gesagt habe, Daniel war ein junger Mann, als er von Gott berufen wurde zum Dienst. Und man könnte sogar sagen, ja, der allmächtige Gott hat ihn in jungen Jahren in eine schwierige Position gestellt, ins Zentrum eines gottlosen, heidnischen Weltreiches. Er hat ihn nicht im Tempel hingestellt, in Jerusalem, dass er da irgendwie einen Dienst tut, sondern er nimmt oder lässt es zu, dass dieser junge Mann in ein heidnisches Weltreich kommt, so ans Ende der Welt, aus der damaligen Sicht von Israel aus gesehen. Und das Land war alles andere als gottesfürchtig, es war gottlos. Daniel ging da auch nicht freiwillig hin. Der wurde auf grausame Art und Weise aus der Heimat entführt, könnte man sagen, als Sklave. Der wurde weggeführt mit vielen anderen. Er musste fremden Herren dienen, gehorchen, obwohl er fürstlicher Abstammung war. Das war ein ganz schöner Abstieg. Das war keine Karriere, wie das oft so dargestellt wird. Auch Daniel am Hof des Königs Nebukadnezar oder so. Ja, ja, das stimmt schon, das war so. Aber eigentlich kam vorher der Abstieg. Der hat alles verloren. Und er sagte nicht, ich bin Fürst. Bitte verbeugt euch alle vor mir. Als fürstlicher Abkömmling musste er dienen. Er wurde verleumdet. Er wurde fälschlich aus Neid und Hass angeklagt. Und was passiert? Er bleibt standhaft. Er bleibt standhaft und seine gottesfürchtige Lebensweise und Charakter behält er bei. Er bleibt da trotzdem stehen. Und Gott erhöhte ihn, nachdem er in diese Tiefe geführt worden ist. Danach wurde er erhöht und wurde zu einem geachteten Leiter in seinem Volk, im Volk Israel. Und ich denke mal, für die Babylonier war das irgendwie wie Zahnschmerz oder so, dass jetzt ein Jude ihnen sagt, was sie zu tun haben, der zweite Mann im Reich. Das geht ja gar nicht. Ja? Also einer, der Sklave ist, der befiehlt uns, was wir zu tun haben. Aber Gott hat ihn erhöht zu seiner Zeit. Und so merken wir, Gott ist da. Und weil Daniel standhaft war, deshalb war er fähig, Gott und dem Volk zu dienen und das Volk zu ermutigen. Standhaftigkeit beinhaltet, dass wir andere ermutigen, die kurz vor dem Umknicken sind, die kurz vor dem Fallen sind. Oder wenn sie gefallen sind, nicht, dass wir noch einmal drauftreten, sondern hingehen und die Hand reichen und sie aufheben. Das ist die Aufgabe dessen, der standhaft da steht, der fest steht. Und eben das Volk Israel erlebte schwere Zeiten, schlechte Zeiten. Daniel hat sie ermutigt und Daniel wusste immer, ich bin ein Fremdling. Ich bin ein Ausländer in Babylon, ich bin ein Fremder hier. Meine Heimat ist in Israel. Und deshalb habe ich diese Verse am Anfang aus 2. Petrus gelesen. Petrus hat das auch verstanden. Und heute habe ich den Eindruck, dass viele Christen das vergessen haben. Wir haben unsere Heimat irgendwie hier. Und wisst ihr, mir ist das auch so gegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Schon als Kind wurde man damals in Zentralasien, in der ehemaligen Sowjetunion, gemobbt. Ja, es hieß immer, ja, ihr seid Deutsche und so weiter und so fort. Du bekamst deinen Druck jeden Tag. Und als wir endlich nach Deutschland konnten, habe ich gedacht, wow, jetzt geht's in die Heimat. Und wir kamen hier an in Frankfurt und das war ein schöner Tag. Und am nächsten Tag hieß es, die Russen sind da. Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt bist du in die Heimat gekommen. Und da war weniger als 0% Akzeptanz. Ja. Und wenn es uns so aber als Christen geht, dann regen wir uns auf einmal auf. Aber eigentlich ist das der Normalfall. Wir sind fremd hier auf dieser Erde. Ja. Und genauso wie Daniel, der ein Fremdling war, sind auch wir, und ich denke, der eine oder der andere von euch hat das auch schon erlebt, auch wenn ihr nicht aus der Sowjetunion kommt, man wird zum Fremdling im eigenen Land. Ich denke, einige von euch haben das erlebt. Man wird zum Fremdling im eigenen Land. Vielleicht in der eigenen Nachbarschaft, vielleicht in der Schule, vielleicht im Beruf, vielleicht zum Fremdling in der eigenen Familie. Weil man Gott dient, wird man zum Fremdling. Aber wir haben eine Ermutigung. Wir wissen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft, ja, wenn man so will. Und die deutsche Staatsbürgerschaft könnte man uns vielleicht aberkennen für irgendwelche Dinge. Aber diese Bürgerschaft, die Gott gibt, wenn du ein Bürger des Himmels bist, die kann ein Mensch nicht mehr aberkennen. Und ja, wir leben heute wie Daniel, könnte man sagen, in einer Kultur, deren Denken, deren Werte und Handlungen und auch die Ziele, den Zielen Gottes absolut entgegenstehen. Nicht nur im Jahr 2020 oder jetzt. Wer ein bisschen die Geschichte reflektiert, der merkt, dass wir die letzten 30, 40 Jahre jedes Jahr Gottes Gebote abbauen. In Deutschland, in Europa, weltweit. Also Gottes Willen zu befolgen, will kein Mensch. Und wir merken, wir leben wie Daniel in einer globalen Kultur, die gottlos ist. Es wird manchmal heute noch so von einigen Leuten gesprochen, wir leben im christlichen Abendland. Wir leben in einem unchristlichen Abendland, nicht in einem christlichen. Diese Illusion, die sollten wir einmal revidieren, wir sollten einmal aufwachen, merken, ups, wir sind gar nicht mehr im christlichen Abendland, wir sind im christlichen Heidenland. Vielleicht könnte man das so sagen. Vor kurzem habe ich einen Aufkleber gesehen auf der Heckscheibe eines Autos. Und auf diesem Aufkleber war ein Wolf aufgemalt, also so eine schöne Wolfsschnauze. Und dann stand da drauf, lieber ein Wolf Odins als ein Lamm Gottes. Und für mich war das eine krasse Aussage. Ich dachte, oh, das ist klar. Also Lamm Gottes, das ist ganz klar Jesus Christus. Und wenn du jetzt rausgehst und irgendjemand fragst, was denkst du, wenn da so ein Spruch ist, wer ist gemeint mit Lamm Gottes? Dann werden sie wahrscheinlich doch, auch wenn sie Atheisten sind oder wie auch immer, doch sagen, ja, wahrscheinlich hat es mit dem Christentum zu tun. Also das weiß man schon irgendwo. Ja, das fand ich interessant. Ich dachte, das ist so ein jugendlicher Leichtsinn von jemandem. Hab dann ein bisschen Infos reingeholt und habe festgestellt, es gibt eine ganze Bewegung in Deutschland, in ganz Deutschland, in ganz Europa, zurück zu den germanischen Gottheiten. Das sind unsere Götter, das Odin, ja. So, und das Interessante ist, um kurz mal da noch was zu dem Wolf zu sagen, wir wissen von der Bibel her, Jesus Christus sagt, ich bin demütig, ich bin barmherzig und so weiter. Und als ich dann nachgeguckt habe, was das für ein Wolf war bei Odin, dann stellte ich fest, das waren zwei Wölfe, das war nicht einer. Einer hieß Gary und der andere hieß Frecki. Das sagt uns heute nichts mehr wahrscheinlich, das ist altdeutsch. Übersetzt heißt das gierig und gefräßig. Und das ist eine krasse Gegenüberstellung. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, das barmherzig ist, und Gier und Gefräßigkeit. Das ist eine Kultur, in der wir uns heute befinden. Und die Finsternis nimmt zu. Und deswegen wundere ich mich eigentlich auch gar nicht, dass bestimmte Gesetze immer mehr von den Geboten Gottes abweichen oder bestimmte Gebote und Gesetze verweichlicht werden und immer mehr Gott widersprechen. Aber Gott will, dass in dieser Finsternis du ein Licht bist. Wer soll denn hier leuchten? Diese Person, die das Auto fährt mit diesem Wolf da, kann er nicht. Oder sie, ich weiß ja nicht, wer es war. Ja, aber Gott will, dass wir in dieser Finsternis leuchten, dass wir Salz sind. In diesem Sturm der Gottlosigkeit sollen wir dieser Leuchtturm sein, dieses Salz sein. Und wir sollen stehen bleiben und wir sollen bekennen und sagen, hallo, hier, ich glaube an dieses Lamm Gottes. Und ja, wir brauchen dann Mut, vielleicht auch mal so eine Person anzusprechen und diesen Verirrten den Weg zu Gott zeigen. Aber dazu braucht es eine Grundeinstellung. Dafür brauchst du eine Grundeinstellung. Daniel hatte eine Grundeinstellung. Was war seine Grundeinstellung? Daniel 1, Vers 8. Daniel 1, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Ich habe das jetzt abgekürzt. Er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Ich will nicht sündigen. Das ist ein Vorsatz, der gehört zur Standhaftigkeit. Wenn dieser Vorsatz nicht da ist in deinem Leben, kannst du nicht bestehen. Du kannst nicht standhaft sein. Du musst zur Sünde Nein sagen. Jeden Tag in jeder Situation. Nein zur Sünde. Das wird nicht Theo Lehmann für dich machen. Ja? Das wird nicht Thomas, David, Bastel machen. Ich auch nicht. Du steckst in dieser Situation, wenn die Sünde da ist. Du musst Nein sagen. Und dieser Vorsatz muss von vornherein da sein, in deinem Herzen. Ich will mich nicht verunreinigen. Daniel hatte diese Grundeinstellung. Dadurch war er standhaft. Er betete, er wusste, ich bin schwach. Diese Sünden, die erwischen mich genau da, wo ich sie nicht erwarte. Aber er sagte sich, Herr, bitte hilf mir, dass ich nicht sündige. Er hat gebetet. Ja. Und es hat ihm geholfen. Er ließ sich nicht von diesen machtgierigen, hasserfüllten Neidern einschüchtern. Auch nicht von den Tieren in der Löwengrube. Auch nicht von allen anderen schwierigen Umständen. Sage Nein zur Sünde, bewusst. Jeden Tag. Jetzt könnte man sagen, jo, Daniel ist ein Held. Das ist so ein Held, ja? War er wirklich ein Held? Woher hatte er diese Kraft? War er wirklich so stark? Nein, Daniel war ein Mensch wie du und ich, wie wir. Auch er hatte diese Anfechtungen, auch er wäre gefallen. Woher schöpfte er diese Kraft? Nun, die Kraft, die er hatte, lesen wir in Kapitel 5, Vers 21, woran er glaubte. Die Kraft, standhaft zu sein, ruhte darauf, dass er an einen souveränen Gott glaubte. Er glaubte, dass Gott alles in der Hand hat. Daniel 5, Vers 21. Gott, der Allerhöchste, hat Macht über das Königtum der Menschen und setzt darüber, wen er will. Daniel hat erkannt, ja, ich bin in dieser gottfeindlichen Kultur, ich bin in die Gefangenschaft geführt worden, ich muss diesen Herrschern dienen, aber ich weiß, Gott, der Allerhöchste, hat Macht über sie. Das gab ihm Kraft, standhaft zu bleiben. Wenn du nicht glaubst, dass Gott die Macht hat über alles, kannst du nicht standhaft sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine grundlegende biblische Wahrheit. Damals und auch heute dachten und denken Politiker, Könige, Diktatoren, sie würden die Macht in ihren Händen halten und sie machen alles Mögliche. Aber in Wirklichkeit könnten sie nichts tun, wenn ihnen diese Macht oder Vollmacht nicht von oben gegeben worden wäre. Das sagte der Herr Jesus zu Pilatus. Pilatus sagt, was? Du erdreistest dich, mir nicht zu antworten? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen oder dich am Leben zu lassen? Dann sagt der Herr Jesus, wenn dir diese Macht nicht gegeben worden wäre, könntest du gar nichts machen. Und wir lesen, von dem Zeitpunkt an suchte Pilatus, Jesus freizugeben. Da hat er eine ganz schöne Angst gekriegt. Er verstand, er hat jetzt nicht hier mit den Jüngern zu tun, mit Petrus, der da mit dem Schwert um sich haute. Er verstand, ich habe es mit dem Allerhöchsten zu tun. Und Daniel glaubte auch daran, dass Gott alles in der Hand hat. Daniel wusste und glaubte, es gibt nur einen wahren Gott. Er regiert alles mit Weisheit und mit Macht. Und die Frage ist, ist uns das heute noch bewusst? Ist es dir bewusst, es gibt einen allerhöchsten Gott, der steht über allem. Er hat alles in der Hand. Und der Herrscher der damaligen Babylonier, Nebukadnezar, er tat alles, um dieses Wissen aus Daniels Kopf und Herz zu eliminieren, auszulöschen, auszuradieren. Überhaupt das Denken an den Gott Israels, das sollte komplett verschwinden. Daniels Name wurde verändert. Er bekam einen neuen Namen, Belsazar. Gott oder Baal, dieser Götze, schütze den König. Ja, was bedeutet Daniel? Gott ist mein Richter. Einfach das Ausradieren. Es gibt einen Götzen, der schützt den König. Ja? Sie haben versucht, Daniels Erziehung zu verändern. Wenn ihr Kapitel 1 und 2 über Daniel lest, das war eine Umerziehungsmaßnahme. Eine heidnische Umerziehungsmaßnahme, eine Zwangsumerziehung. Ja, sie haben versucht, seine Erziehung zu verändern. Sie versuchten, seine Maßstäbe zu verändern. Aber Daniel kannte das Wort Gottes, deshalb konnte man seinen Glauben nicht brechen oder seine Theologie auch nicht verändern. Deshalb war er standhaft. Er wurde zwar Belsazar genannt, aber er ja wusste, Gott ist mein König, Gott ist mein Richter. So oder anders, Gott steht über allem. Er hatte auch vorher eine Erziehung durch seine Eltern wahrscheinlich genossen. Er kannte die Schriften. Sie konnten seine Maßstäbe nicht verändern, weil er Gott kannte. Daniel wusste, was, wem und an wen er glaubte. Und da stellt sich heute eine ernste Frage. Wir leben alle so schön im christlichen Abendland oder im unchristlichen Abendland, aber die Frage stellt sich, an wen oder an was glaubst du? Es gibt viele Christen, die sagen, ich glaube an Gott. Aber glaubst du Gott? Glaubst du ihm? Oder was genau glaubst du? Viele Leute sagen, ich glaube. Was genau glaubst du? Wird das, was du glaubst, dich durchtragen? Das betrifft sogar die Lieder. Die Christen haben immer gesungen, die letzten 2000 Jahre. Sie haben gesungen in den Amphitheatern, als sie den Löwen vorgeworfen wurden. Sie haben gesungen, wenn sie auf dem Scheiterhaufen standen. Es gibt Museen, da sind Überreste da von den ganzen Folterwerkzeugen, zum Beispiel von Zungenschrauben. Man hat den Leuten eine Zungenschraube angelegt und dann verbrannt. Warum? Man hat Angst gehabt vor den Christen, weil sie auf dem Scheiterhaufen Gott verherrlichten. Auf dem Scheiterhaufen haben sie gepredigt und gesungen. Das wollte man unterbinden. Und ich frage mich heute, oder ich stelle euch mal die Frage. Ich hoffe, es passiert euch nicht. Aber stell dir das vor, wenn du auf dem Scheiterhaufen stehen würdest, welches Lied würdest du dann singen? Das ist eine gute Frage. Gebt das einfach mal so einfach mit. Würden wir dann einfach alles das noch singen, was wir so weltweit singen? Oder würden wir dann irgendwas Bestimmtes singen? Oder welchen Vers würdest du dann den Leuten noch so als letztes Wort mitgeben? Ja? Eben Daniel wusste, an wen er glaubt. Er wusste, was er glaubt und er glaubte Gott. Er wusste, Gott ist souverän, er ist der König. Manchmal fällt es uns schwer, daran zu glauben, dass Gott wirklich alles in der Hand hat. Theoretisch kennen wir die Bibel. Theoretisch können wir praktisch alles. Aber wenn es dann wirklich praktisch wird, dann merken wir, oh, es wird schwierig. Glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir, dass Gott alles in der Hand hat? Gott handelte souverän, als er Nebukadnezar erlaubte, Jerusalem zu erobern. Er handelte immer noch souverän, als er zuließ, dass Daniel nach Babylon gebracht wurde. Und Daniel glaubte diesem Gott. Egal wie die Lage war, Daniel vertraute ihm. Er wusste, kein Haar fällt von meinem Kopf, wenn Gott das nicht zulässt. Und selbst wenn, Gott weiß es. Erinnert euch kurz vielleicht an Hiob. Das war eine Diskussion auf dem Rücken von Hiob. Der Teufel kommt und sagt, ja klar dient er Gott. Genau das gleiche kann uns heute passieren. Na klar dienen die Gott, denen geht's ja auch gut. Die sind ja auch satt. Die haben ja eben schön den Magen vollgeschlagen. Ja, aber was ist, wenn Hunger kommt? Wenn Not kommt? Das passierte bei Hiob. Und er diente trotzdem Gott. Er war standhaft. Und dann sagt der Teufel, ja klar, aber wenn du ihm die Gesundheit nimmst, dann wird er sicherlich ja dir ins Angesicht absagen. Und dann sagt Gott, okay, Hiob ist in deiner Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst, nur seine Seele darfst du nicht antasten. Der Teufel konnte nie mehr tun, als Gott ihm erlaubte. Das dürfen wir nie vergessen. Nicht der Teufel ist allmächtig, Gott ist allmächtig. Und heute stecken wir auch in dieser Situation so ein bisschen. Wenn es um die Gesundheit geht, ja, da kommt dann zum Vorschein, ob wir da standhaft sind. Der Mensch gibt für die Gesundheit alles. Das hat der Teufel damals gedacht. Bei Hiob hat es nicht geklappt. Heute klappt es bei vielen. Daniel glaubte diesem souveränen Gott. Er unterordnete sich ihm, er vertraute ihm. Und auch wir können das, weil wir wissen, Gott ist unser Vater. Gott liebt uns, er will uns nicht schaden. Er ist zu weise, um Fehler zu machen. Das ist nicht Plan B, es ist immer noch Plan A. Und Gott lacht ihrer. Und es ist wichtig, dass wir die Souveränität Gottes nicht mit dem Fatalismus verwechseln, nach dem Motto, ja, es geschieht, was geschehen muss und ich kann es eh nicht ändern. Der Fatalismus, der ist sehr unpersönlich, willkürlich und unabwendbar. Und der tritt eigentlich, egal ob es Materialismus ist, Kommunismus ist, da trat immer dieser Fatalismus auf. Aber Gottes Eingreifen ist nicht einfach fatal, sondern Gott ist persönlich. Und wisst ihr, sowohl Materialismus als auch Kommunismus, die haben eigentlich eine Grundlage. Das ist der Darwinismus und die Evolution. Ja, der Stärkere gewinnt. Egal ob Kommunismus oder Materialismus. Und da hat man dann tatsächlich versucht, das als Fatalismus darzustellen. Christen glauben nicht an den Fatalismus, sondern an einen persönlichen, lebendigen Gott, der von sich selbst in Jeremia 29, Vers 11 bis 14 sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Daniel blieb standhaft. Die Frage ist, glaubst du diesem Gott? Glaubst du, dass Gott alles in der Hand hat? Was half Daniel noch standhaft zu bleiben? Disziplin. Daniel hatte ein diszipliniertes Gebetsleben. Es war üblich, dass die Juden, die gläubig waren, morgens um 9, mittags um 12 und nachmittags nochmal um 15 Uhr beteten. Das war normal. Sie waren diszipliniert und machten es zu einer guten Gewohnheit. Natürlich muss man dabei aufpassen, dass es nicht nur Tradition wird. Ja? Das ist auch eine Gefahr dabei. So ein Häkchen machen, ah, ich habe dreimal am Tag gebetet, ne? Bin ich nicht gut? Wir haben davon heute schon gehört. Das kommt zu der Kategorie, gute Werke tun, damit ich ein bisschen besser dastehe vor Gott, vor den Menschen, am besten so, dass mich jeder sieht. Ja? Aber damals bei Daniel war das nicht nur eine Tradition. Wenn es nur eine Tradition ist, wenn dieser Sturm kommt, wird sich schnell herausstellen, was in deinem Leben Tradition ist oder ob es echter Glaube ist. Ob du nur betest, um besser dazustehen, oder ob du wirklich betest, weil du Gemeinschaft mit Gott suchst. Und Daniel, das ist das Interessante, man hat versucht, ihn umzuerziehen, aber er brachte diese gute Gewohnheit mit nach Babylon. Man hat ihn mit dem Tod bedroht. Sein Leben war in Gefahr und er hat sich nicht abbringen lassen vom Gebet. Und da stelle ich mir heute tatsächlich die Frage, wenn man uns jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen, wenn du noch einmal betest, wirst du erschossen. Wenn wir dann beten. Es gibt ein paar andere Dinge, die so aktuell auch im Raum stehen. Ja, trifft man sich, um Gottesdienste zu feiern oder nicht, und andere Dinge. Damals, Daniel ließ sich nicht vom Gebet abbringen und diese regelmäßigen Gebetszeiten, die halfen Daniel, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Und die helfen auch uns im Alltag. Wir werden sowas von abgelenkt heute. Von allen möglichen Dingen, ob es vom Handy ist, von den Nachrichten, was weiß ich wovon. Wir werden abgelenkt von einer Masse von Dingen. Dann wundern wir uns, warum wir nicht standhaft sind. Das Gebet war früher in Deutschland üblich. Nicht ganz so wie bei den gläubigen Juden, dreimal am Tag. Aber in vielen Gebieten Deutschlands wurde vor 30 Jahren noch um 11 Uhr gebetet. Das ist den wenigsten mittlerweile bekannt. In vielen Schulen wurde gebetet, und über die Schulen haben wir schon einiges gehört. In vielen Schulen wird morgens jetzt auch nicht mehr gebetet. Das Gebet um 11 Uhr ist auch schon überall vorbei. Haben wir alles abgeschafft? Wundern uns, warum das alles den Bach runtergeht. Wenn es in dem unchristlichen Abendland so ist, ist es nicht verwunderlich. Wenn Christen aufhören zu beten, ist es erschreckend. Es ist 5 vor 12. Es ist eine Tragödie, wenn wir als Christen nicht mehr beten und uns dann wundern, warum wir nicht standhaft bleiben den Sünden gegenüber. Und dann erwarten, dass sich alles zum Guten wendet. Daniel war sich dessen bewusst, weil er wusste, ich bin abhängig von Gott. Warum beten wir heute nicht? Weil wir gar nicht mehr wissen, dass wir von Gott abhängig sind. Ich brauche Gott nicht, auch als Christ nicht. Dann läuft doch alles. Deshalb bete ich nicht. Und man könnte schon am Gebetsleben ablesen, wie unsere Beziehung mit Gott ist und ob ich ihm wirklich glaube. Daniel wusste, ich bin abhängig von Gott. Er betete, als er zu Nebukadnezar gerufen wurde, und Nebukadnezar sagt: So, ich habe einen Traum gehabt, kommt, erzählt mir, was habe ich geträumt? Und Daniel weiß, ich habe keine Ahnung, was der geträumt hat. Ja, also ich weiß noch nicht mal morgens, was ich nachts geträumt habe. Ich weiß, das war irgendwas, aber so, was macht er? Er betet mit seinen Freunden. Als Gott ihnen dann antwortet, beten sie wieder. Daniel 2, Vers 14 bis 23, das könnt ihr zu Hause nachlesen. Als Daniels Leben in Gefahr ist, was macht er? Er geht nach Hause und betet. Ja? Und dankt Gott dreimal. Ja, als sein Leben in Gefahr war, hat er gedankt. Das ist eine ganz interessante Sache, die lesen wir vor. Daniel 6, ab Vers 10. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot, dass man also nicht beten darf. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, da kommt so ein Gesetz, was eigentlich gotteslästerlich ist, was wirklich hart ist. Und was macht Daniel? Der geht hin: Herr, ich danke dir. Aha, wofür? Für das Gesetz? Nein, er dankte Gott, dass Gott allmächtig ist und über diesem Gesetz steht. Was war die Folge? Er kam in die Löwengrube. Aber er suchte zuerst die Gemeinschaft mit Gott. Das war bei ihm nicht Tradition. Wenn das Tradition gewesen wäre, hätte er seine Sachen gepackt und wäre irgendwie abgehauen. Oder er hätte so getan, als ob er im Herzen ein bisschen Christ ist und hätte dann nur den König angebetet. Weil manche denken heute, das geht auch so. Ja, also ich kann ja im Herzen glauben, aber äußerlich kann ich das ja alles so ein bisschen mitmachen. Daniel suchte Gottes Nähe, er war sich bewusst, ich bin abhängig von Gott. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du standhaft willst bleiben, wenn du Salz und Licht sein willst, du brauchst ein Gebetsleben mit Gott, ein regelmäßiges. Nicht nur dreimal am Tag, damit wir Häkchen machen, beständig. Lebe darin, lass dein Leben ein Gebetsleben sein, eine Beziehung komplett mit Gott. Und vielleicht kann man klein anfangen. Fang einfach an, vielleicht, keine Ahnung, nachmittags um 3 Uhr zu beten. Nimm dir einfach mal diese 2 Minuten Zeit. Sag, okay, wir beten, 15 Uhr, für irgendwas. Jeden Tag. Egal, ob du einen Termin hast, ob du keinen Termin hast, ob du auf der Arbeit bist, ob du am Schlafen bist, stell dir einen Wecker auf 15 Uhr oder so. Fang an, jeden Tag mal für irgendeine Sache zu beten. Du wirst merken, das ist schwierig. Gerade dann, wenn du beten willst, klingelt dein Handy, da kommt eine neue Nachricht. Oder da steht einer an der Tür. Oder was weiß ich, was da ist. Oder du bist so schläfrig. Ja, versuch es doch einmal. Und wir werden sehen, wie es in 1. Petrus 3, Vers 12 heißt: Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Fang an zu beten. Das hilft, standhaft zu bleiben. Manchmal betete David allein. Komplett allein. Da war niemand mehr. Da hat er allein gebetet. Manchmal betete er mit seinen Freunden. Bete so oft du kannst. Bete allein. Triff dich mit deinen Freunden. Triff dich mit jemandem. Mit einem zweiten, mit einem dritten. Trifft euch mit der Jugend. Ich weiß nicht. Egal wo, sucht diese Möglichkeiten zum Gebet. Teilt einander mit, was die Probleme sind. Wie soll ein anderer für dich beten, wenn er gar nicht weiß, was du für eine Sorge hast? Teil deine Gebetsanliegen mit. Betet füreinander, so oft ihr könnt, dann trägt das. Lass dir die Gemeinschaft mit Gott nicht nehmen. Es ist wichtig, dass wir diese Gemeinschaft behalten. Das erkannten auch die Jünger Jesu. Es ist interessant, die Apostel Jesu, sie fragten Jesus nicht: Lehre uns predigen oder Wunder tun. Du tust Wunder, zeig uns mal, wie das geht. Was fragten sie den Herrn Jesus? Lehre uns beten. Die haben auf einmal verstanden, und das waren gläubige Juden, und die haben regelmäßig gebetet. Und auf einmal merkten die: Aha, der Herr Jesus betet ja ganz anders. Und da ist irgendwas anderes in diesem Gebet. Und sie kamen zum Herrn Jesus und baten ihn: Lehre uns beten. Und vielleicht denken wir heute, ich kann doch beten, ist doch gar kein Thema. Aber vielleicht sollten auch wir im Gebet Gott bitten, Herr, lehre uns zu beten, damit Gott uns zeigt, wie es recht ist. Wie kann man wissen, wofür man beten soll? Daniel las Gottes Wort, er studierte Gottes Wort und glaubte ihm. Woher kannten Daniel und seine Freunde den Willen Gottes? Die waren doch irgendwo in der Verbannung, die waren doch irgendwo in Gefangenschaft. Sie kannten Gottes Wort. Sie kannten Gottes Wort teilweise auswendig und sie hatten die Schriftrollen mitgenommen. Als sie in Gefangenschaft nach Babylon gingen, fuhr kein LKW, so ein Umzugs-LKW mit denen mit. Die konnten eine begrenzte Anzahl von Sachen mitnehmen. Was nahmen sie mit? Schriftrollen. Das war nicht nur eine Bibel, so ein Büchlein. Jedes Bibelbuch war eine Schriftrolle. Da haben die irgendwas mitgenommen. Was sie auf jeden Fall hatten, war die Jeremia-Rolle, weil das lesen wir, dass er sie hatte. Daniel hatte die Rolle des Propheten Jeremia. Heute wird manchmal so eine Frage gestellt, was würdest du mitnehmen oder welche drei Dinge würdest du mitnehmen, wenn du auf eine einsame Insel ausgesetzt werden würdest? Dann kommen da die dollsten Antworten. Ja? Was nahm Daniel mit? Er nahm nicht einen Sack Proviant mit. Er nahm auch nicht noch ein paar Schuhe mit. Er nahm nicht eine Powerbank oder Spielkonsole mit. Er nahm Gottes Wort mit. Und als er dann dort in der Gefangenschaft ist, liest er Gottes Wort. Und eben in Kapitel 9, Vers 2 lesen wir, dass er im Buch oder in der Rolle des Propheten Jeremia las. Und also mindestens diese Rolle hatten sie. Vermutlich hatten sie noch viel mehr vom Wort Gottes. Also er hat eine Entscheidung getroffen. Was nehme ich mit, wenn ich in die Gefangenschaft gehe? Und so können wir uns fragen, was nehme ich mit in meinen Urlaub? Oder mit anderen Worten, was mache ich in meiner Zeit? Was ist für mich als Christen wichtiger? Und ein alter Prediger wurde einmal gefragt, was ist wichtiger, zu beten oder die Bibel zu lesen? Das ist eine ganz tolle Fangfrage. Was ist wichtiger? So, beides wichtig, oder? Bibel lesen ist wichtig, beten ist wichtig. Und dann sagen die Leute, ja, ich muss doch Bibel lesen, da habe ich keine Zeit fürs Gebet. Oder andersherum. Und dieser alte Bruder sagte, er stellte eine Gegenfrage, kann ein Vogel nur mit einem Flügel fliegen? Ja, kann ein Vogel fliegen mit einem Flügel? Ja, das funktioniert nicht. Er braucht beide Flügel, um zu fliegen. Und diese beiden Flügel, die uns helfen, standhaft zu bleiben, ist das Gebet und Gottes Wort parallel, sowohl als auch. Und wir sollten beten, dass Gott uns hilft, sein Wort zu verstehen, dass er uns Kraft gibt, es zu befolgen. Gottes Wort sagt uns, dass es unseren Glauben stärkt und ihn standhaft macht. Dadurch werden wir widerstandsfähig. Römer 10, Vers 17, da geht's um die Rettung eigentlich, aber es betrifft auch die Widerstandskraft. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Woher kommt die Standhaftigkeit? Aus Gottes Wort. Daher weiß ich, was der Herr will. Der Herr zeigt mir da drin, ja, ich bin Gott. Ich habe alles in der Hand. Und Gottes Wort hilft uns auch, dass wir seinem Willen entsprechend beten. So heißt es in Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, sagt der Herr Jesus, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, also beten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das Wort studieren und das Gebet gehört zusammen. Das sind die Füße, auf denen du stehst. Wenn du diese beiden Dinge wegnimmst, bist du nicht mehr standhaft, da fällst du um. Du kannst nicht stehen auf einem Bein, eine Zeit lang schon, aber irgendwann, zack, und dann fällst du um. Na, Daniel studierte das Wort Gottes nicht, um andere damit zu beeindrucken. Oh, ich kenne jetzt 357 Bibelverse oder zwei Kapitel oder was auch immer. Er wollte niemanden damit beeindrucken, er studierte es, um zu wissen, was hat Gott vor und was ist der Wille Gottes. Und wenn wir Gottes Wort kennen und die Gemeinschaft mit Gott haben, durch das Gebet, werden wir widerstandsfähig. Aber wir müssen es immer wieder machen. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, ich lese jetzt ein Jahr lang die Bibel. Ich mache so ein Sabbatjahr. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber was ist danach? Ja, du brauchst das die nächsten 80 Jahre noch. Es ist ein beständiges Lesen und eine beständige Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal an einem Sterbebett von jemandem wart. Was ist der Trost für jemanden, der stirbt? Vor kurzem ist in unserer Gemeinde eine alte Schwester zum Herrn gegangen und etliche Tage bevor sie starb, durfte ich sie noch besuchen. Sie konnte kaum noch reden und ja, sie war 93. Was glaubt ihr, was die alles in der Vergangenheit gesehen hat? Was die an Erfahrung hat? Was soll ich ihr erzählen? Ja, die hat die doppelt und dreifache Erfahrung als ich. Nun, das Einzige, was dort durchträgt, ist das Wort Gottes zu lesen und ihr Hoffnung machen, ihr Trost geben. Und das Interessante war, als ich zu ihr dann gesagt habe, wir beten für dich. Sie konnte kaum noch reden und sie sagte, danke, ich auch. Ich habe gedacht, wie krass ist das denn? Da liegt ein Mensch im Sterben und diese Glaubensschwester betet für uns. Das ist Christsein. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Auf dem Sterbelager noch für andere beten. Ja? Und dann sagte sie noch etwas. Sie sagte, der Platz ist frei. Jetzt für euch sagt das nichts, ja? Ich wusste, wovon sie spricht. Der Platz ist frei im Gottesdienst. Sie konnte nicht mehr zum Gottesdienst. Sie hat nie eine Bibelstunde oder eine Gebetsstunde ausgelassen, solange ich sie kenne. Und ich kannte sie ungefähr bewusst 34 Jahre etwa. Die hat nie eine Gebetsstunde ausgelassen, wenn sie nicht krank war oder verreist war. Sie war immer da und ich kenne keinen Gottesdienst, an dem sie da war und nicht gebetet hätte. Die hat sich immer Zeit genommen, für andere zu beten. Sie hat gefragt, wie geht's dir? Dann war ich irgendwo weg zu Vorträgen und komme zurück und dann sagt sie zu mir, Alex, wo warst denn du? Ich sage, ja, ich war weg, ich hatte Dienst, ich war zu Vorträgen. Du musst hier sein. Ich habe für dich gebetet, ja. Und mögen wir doch solche Christen sein, die beten, die so eine Beziehung zu Gott haben, um standhaft zu sein. Was auch wichtig ist, durch das Wort Gottes werden wir die listigen Angriffe des Teufels erkennen. Manchmal ist das offensichtlich, dass Sachen Sünde sind. Manchmal kommt der Teufel als Engel des Lichts. Das sieht so toll aus, das glänzt alles, das ist so schön. Und dabei steckt der Teufel dahinter. Das zu erkennen, ist schwer. Aber das erkennen wir nur, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese listigen Angriffe des Satans erkennt und ihnen widersteht. Bewusst Nein sagt zur Sünde. Was die Welt heute braucht, was braucht die Welt heute? Medikamente, oder? Nee. Was braucht sie sonst? Noch mehr gedruckte Bücher, auch nicht. Was die Welt heute braucht, sind standhafte junge Christen, die ihren Glauben leben. Warum nicht standhafte alte Christen? Die braucht man auch, ja, sicher. Die Alten sind ihren Weg gegangen. Die haben das Licht durchgetragen. Die waren schon standhaft und die sind's noch. Jetzt ist unsere Zeit, eure Zeit. Man braucht heute junge Christen. Wenn es jetzt nicht junge Christen gibt, die standhaft sind, wird es keine nächste Generation geben. Das ist die Tatsache. Wer soll denn das Evangelium in die Welt heute tragen? Die, die im Altenheim sind, 93-Jährige? Sollen die weiter mit dem Rollstuhl in die Welt fahren? Es ist unsere Aufgabe. Die haben ihre Arbeit getan, ihren Dienst. Die beten jetzt für uns, für euch, damit wir standhaft sind, damit wir hingehen, damit wir unseren Glauben leben. Wenn es heute keine jungen, standhaften Christen mehr gibt, wird es keine standhaften Familien mehr geben. Wenn es keine standhaften Familien mehr gibt, wird es keine standhaften Gemeinden mehr geben, christliche Gemeinden. Ohne standhafte christliche Gemeinden wird es keine standhafte nächste Generation geben. Das ist die Verantwortung. Das ist wie beim Staffellauf. Ihr kennt sicher Staffellauf. Da wird immer so ein Stab weitergereicht. Heute ist die Zeit. Vielleicht merken wir das noch nicht. Heute ist die Zeit. Da wird dieser Stab weitergegeben an euch. Wir werden nicht gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Wir bekommen diesen Stab und der Herr sagt, es ist mein Wille, ich habe euch als Licht und Salz in die Welt gestellt. Heute ruft Gott dich in die Nachfolge. Gott sagt, ich will, dass du dieses Licht weiterträgst. Tust du es? Bist du bereit, diesen Staffelstab in die Hand zu nehmen? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das merkt man in jedem weltlichen Verein. Geh da mal hin und frag da mal nach, ob es da Leute gibt, die Verantwortung übernehmen wollen. Du findest niemand. Die ganzen Vereine sind am Weinen und am Heulen. Die sagen, da gibt es keine Mitarbeiter. Nun, in einem nicht christlichen Verein kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber es ist tragisch, wenn es in Gemeinden, Hauskreisen keinen gibt, der die Verantwortung übernimmt und sagt, ja, ich will diesen Dienst tun oder ich will überhaupt denn einen Dienst tun. Übernimm diesen Dienst, diese Verantwortung, Licht und Salz zu sein. Erinnere dich auch vielleicht bei der Standhaftigkeit an so Leute wie Noah. Die Arche war nicht in 2 Tagen gebaut. Wir wollen heute so als junge Generation, ja, das soll schnell gehen. Ja, just in time, just in sequence, so schnell wie möglich. Jetzt bestellt, da steht der Postbote vor der Tür. Ja, und dann glauben wir, das funktioniert so, ewig. Wie lang baute Noah an der Arche? Und da ging jeder dran vorbei und sagte, sag mal, bist du wahnsinnig, dass du hier auf dem Trockenen eine Arche baust? Und genau da sind wir heute auch. Nein, wir bauen heute keine Arche, aber in dem, was wir tun, Licht sein, Salz sein, das ist ein beständiger Dienst und da brauchen wir Ausdauer. Wir werden Gegenwind bekommen, ganz sicher. Ich lese euch noch etwas vor aus dem Petrusbrief. Du wirst Gegenwind bekommen und es ist wichtig, wir haben am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir Nein zur Sünde sagen. Petrus schreibt in 1. Petrus, Kapitel 4, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Diese Worte schreibt Petrus. Ich frage mich, Petrus, Moment, echt? Petrus, warst du so ein Typ? Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und frevelhafter Götzendienst. Er sagt, wir sind ja in der vergangenen Zeit unseres Lebens diesen Weg gelaufen, aber jetzt wollen wir das nicht mehr. Und weil wir jetzt Gottes Wort entsprechend leben, das befremdet die Nichtgläubigen, dass wir nicht mitlaufen in diesen heillosen Schlamm. Und deshalb lästern sie. Wenn du nicht mitläufst, wirst du verlästert werden. Aber willst du in diesem heillosen Schlamm stecken bleiben? Das ist kein heilsamer Schlamm. Das ist nicht irgendwie aus dem Wattenmeer irgendwie das Watt, ja, das angeblich heilsam sein soll oder andere Dinge. Sondern wir merken hier, das ist Schlamm. Schlamm zieht ein. Da wird man schmutzig. Und Petrus sagt, lasst uns deshalb, weil wir wissen, die verbleibende Zeit ist nicht mehr so lang, lasst uns sie dem Willen Gottes entsprechend leben, standhaft sein. Ein Kapitel zuvor heißt es in Kapitel 3, Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und so merken wir, wir werden Gegenwind bekommen, das ist völlig normal, aber wir sollen standhaft bleiben und nicht jeder Wind soll uns direkt irgendwie umschmeißen. Und ich möchte mit einem Beispiel noch abschließen. Wer von euch war schon einmal am Meer? Egal an welchem Meer. So, viele waren schon mal am Meer. So, wenn ihr am Meer seid, das Meer ist riesig. Wenn ihr nächstes Mal am Meer seid, irgendwo, Ostsee, Nordsee, ich weiß nicht wo, versucht mal einfach Wasser in die Hände zu nehmen. Einfach eine Handvoll Wasser in die Hände, von dem riesigen Meer. Und wenn ihr eine Handvoll Wasser in die Hände nimmt, dann zerrinnt das Wasser ziemlich schnell. Du kannst es krampfhaft festhalten, aber es zerrinnt trotzdem. Bei einem schneller, bei dem anderen langsamer, aber es zerrinnt. So ist unser Leben. Das ist ein Bild für unser Leben. Unser Leben ist nur eine Handvoll Wasser, nicht mehr. Vielleicht 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre, vielleicht 80 Jahre oder 93, selbst mit 100. Es ist eine Handvoll Wasser. Die ist so schnell weg. Und es ist interessant, als Menschen klammern wir uns an jeden einzelnen Tropfen dieser Handvoll. Wir klammern uns an einen Tropfen, aber wir können noch nicht mal einen Tropfen halten. Gottes Reich ist nicht eine Handvoll Wasser. Gottes Reich ist wie das Meer. Aber unser Leben ist wie diese Handvoll. Wir klammern uns an diesen Tropfen und klammern uns nicht an das unermessliche Reich Gottes. Und deshalb möchte ich euch aufrufen, klammert euch nicht an so einen Tropfen. Klammert euch nicht an dieses Leben. Klammert euch an Gottes Reich. Lebt für Gott. Lebt nicht für irdische Reiche. Hier sind wir Fremdlinge. Nicht vergessen, du bist ein Ausländer hier. In Deutschland, auch in Sachsen, du bist ein Ausländer. Du gehörst hier nicht hin. Du gehörst in Gottes Reich. Kämpfe für Gottes Reich, setz dich für Gottes Reich ein. Und die beste Zeit, die ihr für Gottes Reich euch einsetzen dürft oder könnt, die liegt tatsächlich zwischen 20 und 35 Jahren. Ich kann es euch wirklich bezeugen. Mit 20, da konnte ich noch viele andere Dinge. Jetzt mittlerweile denkst du, oh Mann, und da bin ich ja noch nicht alt. Als ich mit der Jugendarbeit angefangen habe vor 10 Jahren, konnte ich die Jugend noch einholen. Bei irgendwelchen Wanderungen, also auf Elchjagd war ich nicht, aber wir haben schon so ein paar Dinge gemacht, da konnte ich noch die Jugend einholen. Mittlerweile holt die Jugend mich ein und ich merke, oh, da muss ich ja zusehen, so, ne, um denen hinterherzukommen. Die beste Zeit, um Gott zu dienen, die ist zwischen 20 und 35. Die ist nicht mit 93. Dient Gott jetzt. Gott gibt euch jetzt die Kraft, jetzt die Zeit. Nutzt diese Zeit. Gebrauche deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, um, wie wir heute gehört haben, Gott zu verherrlichen und deinen Mitmenschen zu dienen. Und wenn du auf einer einsamen Insel landest, was musst du dann mitnehmen? Jetzt möchte ich eine Antwort von euch hören. 3 Dinge dürft ihr mitnehmen auf die einsame Insel. Die Bibel mitnehmen, das Wort Gottes, genau. Was hatten wir davor gesagt? Gebet. Und, das andere fängt auch mit G an, den Glauben an einen allmächtigen, souveränen Gott. Nimm diese 3 Dinge mit. Wir werden oft in unserem Leben vielleicht auf irgendeine Insel kommen, in irgendeinen Sturm. Nimm diese Dinge mit. Lass dir diese Dinge nicht nehmen. Lass dir durch nichts diese 3 Dinge nehmen. Den Glauben an einen allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott. Lass dir das Gebet nicht nehmen. Lass dir das Wort Gottes nicht nehmen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wünsche euch, dass ihr stark bleibt. Zum Abschluss möchte ich euch vielleicht noch kurz sagen, was hat Malachi zu tun mit unserem heutigen Jugendtag. Ihr wundert euch vielleicht, Malachi, Jugendtag, was ist das? Heißt jemand von euch Malachi hier? Nee? Auch nicht, okay. Warum heißt das Malachi-Tag, Malachi-Jugendtag? Also es haben sich tatsächlich vor über 15 Jahren einige Brüder zusammengefunden, die gesagt haben, wir sehen, dass die Entwicklung weltweit und auch in Deutschland eigentlich immer bedenklicher wird. Und wir müssen uns hinstellen und sagen, das ist Gottes Wort. Wir müssen auf diese Entwicklungen, auf die unheilvollen Entwicklungen der Welt hinweisen. Wir müssen uns gegenseitig stärken, die paar, die noch glauben. Wir müssen einander ermutigen. Und sie haben damals aus dem Buch Malachi Kapitel 3, Vers 16 gelesen. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und dann sagten damals die Brüder, wir wollen das Wort Gottes verkündigen, wir wollen dazu stehen und Gott hört es, Gott sieht es und dann bekam das Ganze so den Namen Malachi-Kreis, Malachi-Tage, Malachi-Konferenzen und so weiter. Die ersten Brüder, die in diesem Kreis mit dabei waren, die sind mittlerweile in der Heimat, die sind beim Herrn. Deshalb Malachi-Jugendtag, es braucht Leute, die diesen Stab weitertragen, die dieses Licht weitertragen, die dieses Salz sind. Deshalb dieser Malachi-Jugendtag heute. Und ich wünsche mir, dass eines Tages irgendwann ich als alter Mann irgendwo sitze und jemand von euch die Predigten hält oder den Gesang leitet und so weiter, dass ihr dann verteilt seid, vielleicht in der ganzen Welt, vielleicht in Deutschland und dieses Licht weitergeht. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen. Und ich schlage vor, wir nehmen uns jetzt diese Zeit, dass wir, wer da möchte, kurz betet. Wir haben genug Gründe, wofür wir Gott danken können. Wir können ihm danken für seine Allmacht, für seine Gegenwart, dass wir heute diesen Tag hier machen konnten. Und jeder weiß selbst, wo der Schuh drückt. Du musst jetzt kein stündiges Gebet sprechen. Wenn du weißt, Herr, hilf mir Licht sein, das ist irgendwie so mein Problem, dann bete einfach, Herr, lass mich Licht sein, Amen. Oder lass mich Salz sein, oder hilf mir, standhaft zu sein. Und vielleicht merkst du, oh, ich habe jetzt während des ganzen Lockdowns und Homeschoolings und so weiter, vielleicht doch die Zeit zu Hause allein anders verbracht, als dass Gott es wollte. Oder vielleicht lebe ich in irgendeiner Sünde. Dann kannst du auch beten, Herr, vergib mir meine Sünde. Bekenne es Gott. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft machen und ich bitte dann zum Abschluss, lasst uns zur Ehre Gottes aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du unser Heiland bist, dass du unser Herr bist, dass du in diese Welt gekommen bist, um Sünder zu suchen. Ja, Herr, wir danken dir, dass es Menschen gab, die dein Wort, das Evangelium auch mutig weitergegeben haben, seien es die ersten Jünger oder auch später, ja, dass wir das Wort gehört haben, dass wir glauben durften, dass du uns gesucht hast in dieser Welt. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für die Jugend, die heute hier ist, dass du ihnen diesen Wunsch geschenkt hast, dass sie dir dienen wollen. Ja, Herr, du stellst sie in diese Welt und wir danken dir dafür, dass du die ganze Waffenrüstung uns mitgibst, ja, dass du selbst mit uns gehst, dass du vor uns den Weg bereits gegangen bist. Ja, und da, wo wir es ja gar nicht schaffen, da bist du derjenige, der uns Kraft schenkt. Da, wo wir fallen, hebst du auf, du trägst uns durch. Herr, bitte hilf uns, dass wir es nie aus den Augen verlieren, dass wir immer auf dich schauen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns heute hier treffen durften. Bitte segne du auch die Eigentümer dieses Hauses. Segne bitte hier die Hauskreisgemeinde, die das hier veranstaltet hat. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf uns, dass wir, auch wenn wir jetzt heute auseinandergehen, dass wir an diesen Tag zurückdenken und gegenseitig füreinander beten, dass wir da, wo wir sind, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, zu Hause, wirklich diese guten Lichter, diese rettenden Lichter, auf dich hinweisenden Lichter sein können. Und ja, Herr, hilf uns, gib uns Kraft, jeden Tag Nein zur Sünde zu sagen. Und ich danke dir dafür, dass du heute noch Menschen rettest, dass du heute noch wirkst. Und dir sei für alles Lob und Anbetung gebracht, Herr Jesus Christus. Amen.